Sagt Tim, herzlich willkommen. Schön, dass du bist als Gast bei Leading Tech. Ich freue mich, dich heute mal unseren Zuschauern, Zuhörern vorstellen zu können. Und wir kennen uns ja noch nicht so lange, deswegen lerne ich dich auch noch ein bisschen besser kennen.
Ja, dann danke dir, Felix.
Ja. Starten wir so rein. Wer bist du? Was machst du? Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir erzählen.
Okay, also ich bin der Tim Biedenkamp. Ich bin heute CTO der Adorsis. Und die Adorsis ist ein großes, kleiner Mittelständler eigentlich, 130 Leute, IT-Beratungsfirma für die Produktentwicklung. Aber ich glaube, viel spannender ist die Geschichte, wie ich dorthin gekommen bin. Und jetzt würde ich auch gerne einfach mal vielen Eltern das meine Geschichte erzählen und sie hoffentlich in das Thema Pubertät für sie entspannter machen zu können. Also wie bin ich dazu gekommen? Also ich muss sagen, ich würde wirklich sagen, der durchschnittliche Jugendliche, der durchschnittliche Teenager, habe glücklicherweise einen Vater, der mit Elektrotechnik viel gemacht hat, und wir hatten von klein auf hatten wir als Familie einen Computer. Das war noch in den Zeiten, bevor es das Internet zu Hause gab. Und das war dann so ein bisschen, dann hatte ich auch irgendwann den ersten eigenen Computer und habe halt das gemacht, was alle Jugendlichen machen: Computer spielen. Ja, nichts anderes außer Computer spielen. Bis irgendwann mal mein Vater zu mir kam und sagte, ich glaube, da war ich so 12 oder 13, und dachte so, jetzt hast du mal genug gespielt, und hat mir ein Buch hingelegt, sagte, Visual Basic for Kids programmieren. Oh, so, okay, alles klar, können wir uns mal ranschauen. Ich meine, da konnte ich mein eigenes Computerspiel programmieren. Ach, das wäre natürlich ziemlich cool. Und habe das angefangen, das Buch zu lesen. Habe so, ich würde sagen, die Hälfte des Buchs gemacht, habe so den Taschenrechner in Visual Basic gebaut. Und dann ist mir aber irgendwie der Sinn und die Motivation daran verloren gegangen und habe das wieder in die Seite gelegt und habe dann einfach weiter Computer gespielt. Jetzt muss man sagen, ich habe eine große Schwester, die ist sehr vorbildlich, gut in der Schule, gut in allem, und die hat natürlich auch einen Job neben der Schule gehabt, ein Praktikum bei einem örtlichen IT-Unternehmen. Mhm. Und die hat denen dort erzählt, dass ihr kleiner Bruder mit seinen Zeiten 13 Jahren oder vielleicht war es auch 14, ich weiß es nicht mehr genau, programmieren kann. Und dann sagt die, ach, das ist ja spannend. Und auf jeden Fall haben die mich mal dann gebeten, rüberzukommen, und haben halt gesagt, na, pass auf, wenn du das hier für uns programmierst, dann kriegst du 500 D-Mark. Und das war für mich, 500 D-Mark, das sind unendlich viele Computerspiele. Ja. Ich habe ein Leben lang ausgesucht, der Wahnsinn. was ich machen sollte, war dann einen Webkalender, um gewisse Funktionalitäten erweitern. Ein Webkalender, geschrieben in HTML, CSS und Perl. Jetzt muss ich sagen, okay, als Jugendlicher, kein Internet zu Hause, macht das mit dem Web schon mal schwierig. Perl ist auch nicht so der leichte Einstieg, würde ich mal sagen, für den Beginner. Und naja, auf jeden Fall hat mein Vater mir dann ein Buch Perl gekauft. Ich habe mir dann das Perl-Buch gegriffen, habe mir die Aufgabe angeschaut und habe es versucht, ich habe das Buch gelesen, und ich muss sagen, ich bin einfach so dermaßen gescheitert, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Mhm. Für jemanden, der noch nichts von IT versteht, eine kleine Serverarchitektur aufzubauen und Webkalender und so weiter, das war einfach auch zu komplex. Und hat dann dazu geführt, dass ich da wieder das Perl-Buch zugeklappt habe, gesagt habe, okay, Computerspiel ist, mache ich das erstmal weiter. Ne? Und
wenn ich da gerade einkrätschen darf, es hört sich ein bisschen nach Silicon Valley an. Ganz früh gestartet, vielleicht auch den kleinen Dip drin gehabt, aber dann,
wie geht's weiter? Ja, warte, wir sind noch nicht, die Buckelpiste kommt noch. Okay. Und was dann in der Zeit auch ganz, ganz, ganz modern war, ist das Thema LAN-Party. Das heißt, jeder packt seinen Computer in den Kofferraum, hat diese riesen 14 Zoll Monitor, aber die waren so tief. Und dann hat man LAN-Partys gemacht. Und ich hatte das Glück, dass ich irgendwie mal nach und nach verstanden habe, wie man diese Netzwerkkonfiguration machen kann, damit diese Computer auch miteinander spielen können. Und das war dann so, wo ich dann in der Gruppe im Freundeskreis zum IT-Nerd ausgekoren wurde. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Und so hatte ich ein bisschen Ahnung von Netzwerken und ein bisschen Computern. Dann hatte ich vielleicht auch ein bisschen einseitiges Talent, was Mathe angeht. Ich war auf einer Realschule übrigens, und mein Notendurchschnitt war, würde ich sagen, also meine Eltern kennen diese blauen Briefe. Ja? Also der war nicht sonderlich gut, mein Notendurchschnitt. Und das war aber so, also Bio, Kunst, Musik, also das waren Fächer, da habe ich nicht verstanden, ganz ehrlich, habe ich nicht geblickt. Dafür war Mathe aber so meins, Physik war auch ganz gut. Und naja, auf jeden Fall haben die dann irgendwann gesagt, hier, vielleicht solltest du dir mal anschauen, es gibt ein technisches Gymnasium, da verzichtet man auf diese ganzen Kram und hat dafür Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik. Und das fand ich dann ganz interessant. Auch dann könnte ich ja vielleicht doch noch Gymnasium machen. Ne? Noten waren aber nicht so gut. Und dann ist meine Großschwester, da haben meine Eltern den Führerschein bezahlt und die durfte dann Auto fahren. Sie haben gesagt, wenn du Abi machst, die hat nicht Abi gemacht, dann bezahlen wir dir auch den Führerschein. Und schwuppdiwupp ist mein Notendurchschnitt, sag ich mal, von 4,0 auf 1, irgendwas gewandert. Okay. Und mit einer gewissen Motivation hätte und konnte dann tatsächlich auf das technische Gymnasium gehen. Und habe dann da auch Leistungskurs Informatik gemacht und beziehungsweise ich hab angefangen, muss ich sagen, und dann hatte ich wieder eine Freundin, eine Bekannte, die wiederum eine Großschwester und Bekannte hatte, der eine IT-Firma hat. Und die hatte dem auch wieder erzählt, ne? Der kann programmieren. So. Und dann bin ich dann in dieser Firma aufgeschlagen und wirklich mit wieder fast keinem Halbwissen. Man muss dazu sagen, zwischenzeitlich hatten wir dann Internet zu Hause und ich wollte dann meine eigene Homepage machen und habe mir dann auch so selbst ein bisschen HTML, CSS, eine eigene Homepage gebaut. Ne? Also man war immer noch weit weg von Computerspielen und eine eigene Homepage, damit kannst du jetzt auch nicht so viel machen. Und naja, aber auf jeden Fall bin ich in dieser Firma aufgeschlagen und musste die meiste Zeit musste ich Server zusammenschrauben, die man in die Racks schieben kann. Weißt, da habe ich auch viele zusammengebaut. Und dann, wenn da nicht so viel zu tun war, durfte ich ein bisschen was lernen und da haben die Jungs mir HTML, CSS, JavaScript und PHP beigebracht. Und das habe ich dann halt auch immer während der Schulzeit und den Sommerferien gemacht, relativ gut auch und sogar so, dass ich im Informatik-Leistungskurs dann auch, ich sag mal, da gab es dann auch Webentwicklung. Das war, naja, der Lehrer hat dann schon eingesehen, dass das besser ich den Unterricht mache als er. Und das war eigentlich auch, ich glaube, einer meiner Lehrer sagte damals, er hat noch nie so einen talentierten und faulen Schüler gesehen wie mich, ja, zugleich. Also ich habe dann
Komplimente.
ja, Komplimente, aber auch gleichzeitig eine mitgegeben. Es war auch, also ja, genau. Und auf jeden Fall in dieser Firma, die haben auch gesagt, hey, der ist gar nicht so auf den Kopf gefallen. Und nach dem Informatik-Fachabitur dachte ich so, boah, ich bin total der Held und kann total viel. Bin dann an die TU Darmstadt gegangen und habe dort Informatik studiert. Und ich muss sagen, mein gesamtes Wissen, was ich in 3 Jahren Oberstufe mitgenommen habe, war, glaube ich, in der ersten Stunde Vorlesung dann auch abgegessen. Das war so, okay, das ist Standard, das kann jeder. Herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club. Oh,
Das,
okay.
du warst es vorher eigentlich gewohnt, alles schon zu wissen, was im Unterricht passiert ist, und auf
Ja.
einmal.
Und dann ging es dann los. Und dann wurde ich an der TU Darmstadt auch nochmal, da habe ich wirklich noch viel, viel gelernt und viele Grundlagen aufschaufeln müssen und konnte mir dann aber aufgrund der ganzen Erfahrung, die ich über Webentwicklung gemacht habe, konnte ich mein Studium ganz gut finanzieren, sodass ich immer wieder mal Aufträge für irgendwelche Webseiten programmiert habe. Und das, was man halt für so ein paar Aufträge verdient, ist halt mehr, als was man im Studentenjob so bekommt. Dadurch konnte ich mein Studentenleben ganz angenehm und entspannt genießen. War dann aber wieder so entspannt, dass meine Noten natürlich auch wieder semi-gut waren. Und dadurch, dass ich diese semi-guten Noten hatte, war dann so, oh, ich würde gerne mal ins Ausland gehen. Und dann hat man gesagt, naja, also, um irgendwie ins Ausland zu gehen, brauchst du eigentlich gute Noten. Das können wir jetzt erstmal so nicht ermöglichen. Das war so ein bisschen wieder so die Buckelpiste, ne? Und habe dann, da war ich immer schon auf Xing und LinkedIn auch unterwegs, und hab dann wurde ich von der privaten Universität angeschrieben, die gesagt haben, hey, wir vergeben Stipendien für talentierte Studenten. Man muss das Assessment Center bestehen und man muss, wenn man ein bestandes Assessment Center hat, muss man ein Unternehmen finden, was einen sponsert. Und die haben ein großes Partnernetzwerk. Und über die ganze Nummer bin ich dann, Assessment Center habe ich irgendwie bestanden. Ich glaube ganz ehrlich, ich habe es bestanden, weil die ITler gesucht haben. Das war wahrscheinlich nicht meine Glanzleistung, aber sie haben mich genommen. Und naja, habe dann auf jeden Fall als Kooperationspartner Daimler gefunden und habe dann bei Daimler quasi meinen integrierten Master gemacht. Habe dann da 2 Jahre lang als Softwareentwickler gearbeitet und habe parallel dazu studiert. Und warum habe ich das Studium gemacht? Die Uni hat gesagt, hey, du studierst bei uns in Berlin, arbeitest da, wo du bist, und wir machen auch noch Auslandseinsätze, Kooperation mit anderen Universitäten. Das heißt, ich war dann in den 2 Jahren auch nochmal in Schweden, in den USA, in Japan, in Korea und habe dann auch dort International Management quasi studiert. Also wirklich mal international unterwegs und habe mal ein bisschen Teezeremonie in Japan gemacht und ähnliche Events. Das war total schön und hat einfach auch gut in mein Weltbild reingepasst, weil was ich relativ schnell gemerkt habe, ich mag IT total gerne und ich kann auch, glaube ich, sehr nerdig sein, aber was ich viel lieber mag, sind Menschen. Und auch in allen Gruppenarbeiten hat man mich immer so ein bisschen vorgeschickt im Sinne, sprich du mal mit dem da vorne, mach du das mal mit dem Tutor aus, präsentier du das mal und das war, was ich total gerne gemacht habe. Und das hat einfach mit dem Studium gut zusammengepasst. Und naja, bei Daimler hatte ich dann eine lustige Aufgabe, das war so ein Forschung- und Entwicklungsbereich. Da ging es darum zu sagen, naja, Analyse von Fahrzeugdaten, die in die Werkstatt gehen. Und ich soll doch mal gucken, ob ich da irgendwie so einen Parser bauen kann, der so ein paar Daten extrahieren kann und dann mal irgendwie ein paar KPIs visualisieren kann. So, und da gab es auch schon eine bestehende Software, die hat pro Analyse einer einkommenden Datei ungefähr 5 Sekunden gedauert. Und das war halt irgendwie, es war ungefähr genauso schnell die Verarbeitung wie die einkommenden Files, sage ich mal. Und ich habe mir den Code angeschaut und habe gesagt, oh je. Also der, keine Ahnung, wer das gemacht hat, es war, aber ich gesagt, ich glaube, das kann ich besser. Und habe mich dann hingesetzt und habe innerhalb der 2 Jahre dann das ein bisschen optimiert und am Ende habe ich so, eine Verarbeitung einer Datei war bei 200 Millisekunden und ich hatte das Ganze auf ein verteiltes System aufgebaut. Das heißt, ich konnte beliebig viele Rechner parallelisieren und konnte es halt beliebig schnell ganze Jahre zurückgehen in der Vergangenheit und durchanalysieren. Das fanden die ziemlich spannend, haben da auch einige KPIs visualisiert. Und naja, so bin ich dann auf jeden Fall nach meinem Studium zu Teradata gekommen und war bei Teradata als Data Warehouse Consultant angefangen und habe dann auch, das ist auch die Zeit, als Hadoop auf den Markt gekommen ist. Ja. Also die Big Data Welle ist gerade losgegangen. Und dann war ich für Teradata einer der ersten Leute, die sich mit dem Thema Hadoop, Hortonworks, was ist eine NoSQL-Datenbank, was sind relationale Datenbanken, wie kann ich das zusammenbringen, unterwegs und habe viele spannende Projekte machen dürfen.
Nur für die Zuhörer, wann war das ungefähr, dass man das einordnen kann?
2014.
Ja.
Ja, genau. 2014. Und das war super spannend, aber irgendwie gab es so das ein oder andere Moment, wo ich dann einfach als junger Consultant irgendwo hingeschickt wurde und aber ein bisschen allein gelassen wurde. Es war so ein bisschen, man hatte nicht viele Leute, die sich mit auskennen. Man ist in verschiedene Pitches gegangen und da gab es so ein bisschen politische Situationen, wo ich mich nicht so gut wohlgefühlt habe. So dass ich irgendwann die Chance, wurde ich von einem Startup angeschrieben in Deutschland. Zwei Inder, die ein Startup in Deutschland gründen, die aber kein Deutsch sprechen, die so eine rechte Hand brauchten zum Aufbauen von der ganzen Nummer. Und das habe ich dann gesagt, okay, das finde ich total spannend. Das geht um statische Code-Analyse, weil ich so ein bisschen zwischen Datenbanken, verteilte Systeme, Software-Engineering immer so ein bisschen hin und her gewandert bin. Und die haben ein Tool gebaut für eine statische Code-Analyse, um zu sagen zu können, wie gut oder schlecht ist ein bestimmtes Softwareprojekt. Das heißt, du konntest da richtig große Softwareprojekte, mehrere 10 Millionen Lines of Code reinwerfen. Und dann hat das Ding dir ausgespuckt auf einer Skala von minus 5 bis plus 5, wie gut oder schlecht das ist. Also eine KPI, die wirklich auch jeder Manager verstehen konnte. 2014 ist relativ früh für die Startup-Szene in Deutschland. Und das war auch dann das Problem. Es war sowohl kundenseitig schwer, den Kunden es zu verkaufen, weil der Bedarf an eigene Softwareentwicklung, Qualitätsprüfung war noch nicht so groß. Es gab einige Kunden, die das echt spannend fanden, auch große, namhafte. Aber es war halt nicht so, dass wir damit wirklich, wirklich groß Umsatz gemacht haben. Und dann Venture Capital oder ähnliches in Deutschland, dann kam so irgendwann.
Damals noch ein bisschen mau.
Das war ein bisschen schwierig, genau. Und dann kam also die Zeitpunkt irgendwo, wo es dann hieß, naja, kaufen wir jetzt diesen Monat noch Bleistifte oder lieber erst nächsten Monat. Und da hatte ich dann zu dem Zeitpunkt auch Angebote weiterzuziehen und bin dann zu MongoDB gegangen. Ich glaube, als Mitarbeiter Nummer 400 oder so irgendwas war ich da.
Okay.
Also auch einer der ersten in Deutschland.
Hier in Deutschland, okay.
Ja, noch hier in Deutschland, in Dachregion gemacht als Solution-Architekt. Und das war eine super spannende Zeit. Ich habe mich ganz wohl gefühlt. Es ist verteilte Systeme, es ist Datenbanken, es ist Software Engineering, alles in einem gewesen. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Nur irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, naja, morgens in Hamburg aufwachen, abends in Wien ins Bett gehen, am nächsten Tag irgendwie mal wieder keine Ahnung, wo zu sein. Und dann war es mir zu viel Reiserei, ehrlich gesagt. Und wollte eigentlich ganz gerne dann auch heiraten, Haus kaufen und so weiter. Und ich habe gesagt, das passt einfach nicht zusammen, die Lebenssituation. Und bin dann halt auch quasi dann, in dem Moment, wo ich hier gefasst habe, gesagt habe, naja, ich würde gerne sesshaft werden, kam ein Jobangebot aus Bad Homburg, wo die gesagt haben, hey, wir suchen einen Enterprise-Architekten in Bad Homburg ohne Reisetätigkeit, der ein bisschen die IT-Landschaft weiter aufbaut und standardisiert. Und ich dachte so, oh, okay, gestern die Gedanken, heute das Angebot, das geh mal hin. Ne? Und so bin ich zur Deutschen Leasing gekommen und die Deutsche Leasing, auch ein super schöner Arbeitgeber, super nett, in Bad Homburg angesessen. Und das war auch, die hatten das Team Enterprise-Architektur abgeschafft und hatten eigentlich so, alles, was man über Dokumentation der Systemlandschaft hatte, war irgendwie nicht mehr zentral. Das wurde abgeschafft, das System. Und es war das überall dezentral in einzelnen Köpfen ablegig. Und man hat so ein bisschen versucht, wieder die zentrale Dokumentation aufzubauen. Und dann war ich der erste Enterprise-Architekt, ein neues Team aufgebaut ist, wo wir am Ende 4 Enterprise-Architekten drin waren. Und ich hatte mich dann quasi auf das Thema Applikationslandschaften konzentriert. Und das war ein super schönes und spannendes Team, mit dem ich echt viel gerissen habe, viel gemacht haben, mit dem ich unter anderem das API-Management der Deutschen Leasing eingeführt habe und auch diverse Softwareentwicklungsstandards, CI/CD-Themen und so weiter haben wir alles aufgebaut, wie man, also es war wirklich spannende Zeit, nur irgendwann kam dann der Punkt, wo ich irgendwie wieder was anderes machen wollte und so bin ich dann zur Deutschen Bahn gekommen und bei der Deutschen Bahn habe ich dann im zentralen Bereich für Data Governance, so ein bisschen Datenstrategie mit der Deutschen Bahn aufgebaut, verschiedene Standards etabliert, Datentransparenz zu etablieren, gucken, wie Geschäftsfelder gewisse Reife gerade entwickeln können und ähnliches gemacht. Nur muss ich dann sagen, mit der Firma, mit der ich bei der Deutschen Leasing das API-Management eingeführt habe, die mich damals sehr gut beraten haben, unabhängig beraten haben, da rief mich irgendwann der Gründer der Firma an und sagte so: Du, ich lebe mittlerweile in Florida, meine Kinder spielen hier Tennis, ich brauche jemanden, der meinen Job macht. Und so bin ich dann zu Adorosis gekommen. Das ist ein Angebot, was man einfach nicht abschlagen kann. Und da habe ich auch erstmal gesagt: Francis, hast du dich verwählt? Bist du sicher, wen du gerade anrufst? Also, ja, ich weiß genau, wen ich angerufen habe. Und ja, und er würde sich sehr freuen, wenn ich das halt machen würde. Und ich habe gesagt: Okay, sehr gerne. Und dann komme ich. Und jetzt bin ich seit Dezember bei der Adorosis in der Rolle des Co-CTOs unterwegs. Wir haben so eine schöne duale Struktur für alle unsere C-Levels, was super schön ist, weil man sich dann auf verschiedene Aufgaben konzentrieren kann. Man hat immer noch einen Sparringspartner, mit dem man sich abstimmen kann, wo man sagen kann: Hey, kannst du das Thema machen? Mache ich das Thema und so. Und genau, und wir bauen jetzt auch da gerade zusammen einen neuen Bereich auf innerhalb der Adorsis. Und da kommt jetzt wieder diese Enterprise-Architektur-Denke rein, in der ich gesagt habe: Na, die Adorsis ist ein IT-Dienstleister, ein Integrator, und wir beschäftigen uns mit sehr vielen verschiedenen Themen und haben dann aber gesagt: Okay, was sind denn die Kernfähigkeiten der Adorsis? Und habe dann gesagt: Okay, ich baue mal so 8 Domänen auf und habe jetzt dann sogenannte Technology-Domain oder Technology-Seats aufgemacht, wo ich dann einige Experten um mich geschart habe, die zum Thema API-Management, Blockchain, Software-Engineering, Strategic Design und ähnlichen oder Open Banking auch Disziplinen zusammengefunden haben.
Okay.
Ja.
Ich wollte gerade mal sagen, ich muss eigentlich gar keine Fragen stellen, weil du gehst immer genau auf die Punkte über, die ich hätte gefragt hätte. Aber ich glaube, allein deine Lebensgeschichte ist schon wirklich die Story wert und auch sehr, sehr lehrreich zu sehen. Nochmal auf deinen Eingangspunkt zu kommen. Ne, manchmal geht der Weg so und am Ende kann aber ja intuitiv einfach super, super spannende ja, Möglichkeiten rausspringen. Ne?
Genau, also ich würde sagen, man soll einfach, meine kleine Schwester hat mal einen sehr weisen Satz gesagt, weil ich überlegt habe: Mache ich das oder mache ich nicht? Sagt sie: Du ärgerst dich nur über die Chancen, die du nicht ergriffen hast. Und da steckt sehr viel Wahres drin, wo ich sage: Okay, und ich würde sagen, ich habe keinen der Wechsel bereut. Das war super spannend alles. Also, jeder Job hat mich reicher an Erfahrungen gemacht, neue Blickwinkel eröffnet an Märkte, an Herangehensweise. Ich habe viele Personen kennengelernt, viele Unternehmen kennengelernt, ein großes Netzwerk mir aufbauen können. Und ich sollte das jetzt eigentlich in meiner Rolle nicht sagen, aber ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, sich mal auf dem Markt umzuschauen und Opportunitäten wahrzunehmen.
Ich glaube, definitiv. Jetzt bist du natürlich auch sehr extrovertiert und ne, gehst auf die Leute zu und greifst Chancen auf, bist wahrscheinlich auch ja auch recht risikoaffin, ne, zumindest jetzt nicht scheu. Von daher, ich glaube, für dich passt das super und andere Leute haben da vielleicht ein bisschen anderen Weg. Aber in dem Sinne, für dich war es sehr erfolgreich.
Genau, ich
Und
hatte wahrscheinlich einfach viel Glück auch bei der ganzen Nummer, muss man sagen, ne?
ja,
Ja.
vielleicht wird der Mut belohnt dann, ne?
Hätte anders ausgehen können.
Ja, und jetzt aber zu Adorsis. Du
Ja.
bist ja hier schon
Ich bin groß gebrandet, ja.
Adorsis,
Genau.
Shirt, Tasche, alles dabei.
Ja.
Das heißt, auch das scheint dir auf den Leib geschneidert zu sein, beziehungsweise scheint dir Spaß zu machen.
Ja.
Das strahlst du ja schon aus.
Definitiv.
Was macht Adorsis? Neben dem, was du jetzt eben schon angedeutet hast, was ist so der Kern und was machst du dort?
Genau, also was mache ich dort? Wie gesagt, der Co-CTO. Das heißt, alles, was irgendwie mit Technologiethemen fällt bei mir so ein bisschen rein. Aber ich meine, ich halte das mal wie im Draghi von der EZB: Whatever it takes. Also als CTO mache ich einfach das, was man braucht. Wenn man Hilfe im Vertrieb braucht, dann helfe ich im Vertrieb. Will man, dass ich auf irgendeine Bühne gehe oder einen Vortrag halte, dann tue ich das. Sollen wir Partnernetzwerke aufbauen und sprechen mit Partnern, dann mache ich das sehr gerne. Ich helfe aber auch Softwarearchitekturen zu designen. So ein Programmieren sollte mich, glaube ich, nicht mehr ranlassen. Das wäre nicht so erfolgreich, also würde ich keinem empfehlen. Aber alles das, also sei es jetzt Projektleitung, Architektur designen, Netzwerken, Kontakte, alles das.
Okay.
Das weiß ich einiges.
Ja.
Und was die Adorsis an sich macht, ist eigentlich, ich würde mal sagen, ein Integrator, der seine Kunden intensiv begleitet und dann auch von der Wiege bis zur Ware. Das heißt, die Adorsis ist dann wirklich mit Business an. Ist das mal, die Adorsis ist fokussiert auf den Bereich Banking und Versicherungen. Und dort halt wirklich mit viel Domänen-Know-how ausgestattet. Das heißt, wir haben sehr gute Business-Analysten und sehr gute Entwickler, die sich wahrscheinlich mit Banking und Transaktionen besser auskennen als unsere Kunde manchmal und dann auch einfach den Kunden wirklich gut beraten können in den Projekt-Setups, in der Analyse, in den Prozessen, was ist in den Prozessen erlaubt, was ist im Banking-Umfeld normal, was machen andere. Und die Entwickler verstehen sich halt auch im Sinne von bankenorientierte Software zu schreiben. Also das heißt, das Thema Security ist bei uns auch immer relativ groß. Was gibt es für Bankenstandards, also zum Beispiel Schnittstellen. Es gibt PSD2 als Gesetz zum Beispiel. Banken müssen ja bestimmte Schnittstellen haben und wir als Adors sind wir sogar Teil der Berlin Group. Das heißt, es gibt das europäische Gesetz PSD2 und es gibt verschiedene Implementierungsstandards. Und der Berlin Group ist einer davon. Wir sind mit dabei und gestalten auch diese Standards.
Sehr spannend. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. In dem Umfeld sind wir auch aktiv. Ich meine, wir kommen ja auch zu gewissermaßen aus dem Banking-Umfeld.
Ja.
Aber ja, Access to Account und PSD2 ist uns auch ein Begriff.
Genau.
Was, vielleicht kannst du kurz mal drauf eingehen. Was macht denn eine Mitgliedschaft aus bei der Berlin Group?
Das heißt, man ist in Gremien, in Communities mit drin. Man diskutiert über die aktuellen Standards, über die Schwachstellen der Standards und man definiert auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, die tagen regelmäßig und dort werden halt verschiedene Initiativen verabschiedet, besprochen und in Konsortien, in Gremien ausdiskutiert und entschieden. Und da gibt es neue Versionen, die dann immer wieder veröffentlicht werden, die dann halt die Referenzen abgeben für die implementierenden Einheiten.
Ja.
Okay. Und alles, was mit PSD2 halt daherkommt, also alles mit PSP und
so weiter. Spannend. Okay, kurzer Exkurs Richtung Berlin Group. Sehr interessant. Genau, aber ihr 130 Leute circa, bankenfokussiert, sehr bankenfokussiert, sodass ihr auch fachlich beraten könnt.
Ja.
Und was sind so typische Projekte, was kann ich mir vorstellen, also oder typischer Kunde?
Typischer Kunde, ich glaube, wenn man die Adorse-Webseite besucht, sieht man es relativ schnell. Wir haben zwei große Shareholder, das ist zum einen die Datev und zum anderen die Teambank. Wenn sie Shareholder bei uns sind, kann man auch davon ausgehen, dass sie auch Kunden bei uns sind, liegt nahe. Und wenn man, wir sind in der Datev auch, bauen wir diverse Produkte. Genauso kennt man wahrscheinlich aus dem Teambank-Umfeld oder aus dem Volksbankengruppen-Umfeld, kennt man wahrscheinlich Easy Credit.
Ja.
Und auch heute helfen wir noch da, die letzten Versionen zu entwickeln, die Schnittstellen dazu. Genau.
Spannend.
Ja.
Um mal noch eine tiefe Ebene zu gehen, was sind das dann für Tech-Stacks, mit denen ihr dort arbeitet? Ja,
das ist auch, wir sind auch eine, ich würde sagen, Java-Company, wie viele. Also alles, was im J2U-Stack unterwegs ist. Wir sind aber auch im Frontend mit, egal ob wir jetzt Angular, React, Angular, Vue nehmen. Wir machen aber auch Flutter, Dart. Datenbankentechnisch haben wir auch natürlich MongoDB mit auch mit an Bord. haben wir auch schon vorher gehabt. Aber alles, was da ist, aber auch im AWS-Stack sind wir relativ gut unterwegs. Wir streben auch gerade die Partnerschaft dahingehend an, dass wir nämlich so AWS-Architekturen zertifizieren können. Auch viel im DevOps-Terraform-Umfeld sind wir unterwegs. Genau, das ist so, ich würde sagen, der
Technik. Ja. Also kann ich alles nur so einen Haken dran machen. Ja. Alles Themen, die wir auch tagtäglich bearbeiten. Aber das macht auch die Branche, sagen wir auch die Unternehmensstrukturen aus. Also Konzern, gehobener Mittelstand dort.
Genau. Und wir sind doch tatsächlich auch jetzt jemand, wir haben jetzt zwei große Unternehmen genannt, aber wir helfen auch den Startups. Wir sind also immer ein bisschen so aufgestellt, dass wir sagen, große Kunden sind wichtig, weil da haben wir eine gewisse Sicherheit, da haben wir die Leute, da haben wir den Revenue Stream, den Konstanten, den wir brauchen, um halt unseren Mitarbeitern garantiertes Gehalt zahlen zu können. Aber andererseits wollen wir unseren Mitarbeitern auch Abwechslung bieten. Ich sag mal, wenn man nach 3 Jahren hat, gibt es halt schon einige Kollegen, die sagen, ich würde jetzt gerne mal was anderes sehen.
Ja.
Und dann haben wir halt auch viele unsere Gründer haben halt auch großes Netzwerk und bringen immer wieder Startups an, tolle Ideen, spannende Konzepte, wo dann auch die Kollegen sich einfach mal reingehen können und sagen, hey, ich würde es so von Architektur, vom Sizing so aufziehen, diesen Cloud-Provider, so würde es machen und wir bauen den Prototypen, wir helfen euch beim Foliendesign für Pitch-Decks, für Venture Capitals und so weiter. Also wir haben auch ein schönes Design-Team dabei.
Interessant, ja.
Wir helfen Prototypenentwicklung, sei es jetzt nur Frontend oder auch mit Backend-Implementierung, die ersten. Und wir wachsen auch zusammen mit diesen Startups. Also teilweise machen wir dann entweder mit den Beteiligungen oder wir machen halt einfach ganz klassisch T&M mit denen oder Projekte aufsetzen. Wir helfen und unterstützen auch gerade ein Startup, was dabei ist, eine öffentliche Ausschreibung zu bewerben. Das heißt, die machen ein Startup, was im Mobility-Space unterwegs ist. Das heißt, die wollen Mobilitätslösungen für Städte anbieten, mit denen man halt sagen kann, okay, Stadt Nürnberg, Gemeinde oder Stadt Bamberg. Man hat eine App, mit der man halt alle Fahrmöglichkeiten nutzen kann, Bus, Bahn, E-Scooter und so weiter. Eine App, eine zentrale Plattform. Und das wollen sie halt einfach auch den Städten verkaufen. Und jetzt kommt die Startup-Welt, trifft auf die öffentliche Ausschreibung. Das ist schon, da sind Brücken zu bauen, sage ich mal. Und da helfen wir da natürlich auch immer mit. Genauso aber auch mit unserem Banken-Know-how helfen wir aber auch Startups gerade so im Bereich, wie man ein Payment Service Provider werden kann.
Ja.
Und man braucht ja doch wieder so eine BaFin-Lizenz dafür, der man registriert ist. Und auch da gibt es einfach große Dokumente, die man ausfüllen muss, also BaFin-Bewerbung. Und auch dort helfen wir einfach mit der Expertise, diese Dokumente auszufüllen und zu gucken, ob das von der technischen Architektur, die sie sich überlegt haben, passt das mit dem Reifegrad rein, was man BaFin sehen will und ähnliches.
Interessensfrage, weil wir haben auch schon an Zahlungsauslösediensten oder Kontoinformationsdiensten gearbeitet. Wie lange braucht so eine BaFin-Lizenz heute? Weil es ist auch immer ein bisschen abhängig von den Kapazitäten und irgendwie der Auslastung gerade bei den Prüfungen, aber mit deiner Erfahrung, irgendwelche Werte?
Gerade keine aktuellen. Ich würde mal sagen, es ging eine Weile relativ schnell. Dann gab es in der Vergangenheit einen relativ großen bekannten Case. Seitdem ist es ein bisschen, guckt die BaFin genauer, sich sehr viel genauer auf die Themen. Und ich glaube, dass zurzeit die Anträge wahrscheinlich auch länger brauchen, genauere Prüfungen bedauern. Aber genauen Zeitraum würde ich jetzt nicht sagen wollen können. Aber allein so ein Dokument zu schreiben, was sage ich mal, ab 80 Seiten losgeht, Umfang, braucht eine gewisse Zeit. Und dann muss man natürlich den Prüfern die Möglichkeit geben, das zu verstehen, Nachfragen zu geben. Und bis dann eine Entscheidung da ist, das glaube ich, hängt vom Geschäftsmodell ab.
Ja, absolut. Auch super spannend, super lehrreich auch, weil da hat man wirklich mal die ganze Palette durchgemacht von welchen allen Security-Konzepten und was es da noch gibt. Von daher, interessant. Wenn wir das Thema Venture Building gerade angesprochen haben, ich hatte dir ja auch schon ein bisschen so eine Intro zu uns gegeben, DVC, ganz kleiner Teil Strategy, aber eher nicht so aus dem, sag ich mal, wie ihr das jetzt macht, aus dem, ja, Information Management oder Data Strategy, Data Layer Strategy. Wir kommen ja dann eher, sag ich mal, aus einem Digital Strategy Thema, Maturity Assessments, Tech DDs. Aber da, wo wir uns quasi wieder treffen, ist ja einerseits die Implementierung, unterschiedlichen Branchen natürlich auch. Ihr auch mittlerweile in anderen Branchen unterwegs.
Auch ja.
Okay, vielleicht kannst du dazu gleich noch was sagen. Aber worauf ich gerade nochmal eingehen wollte, ist dieses Thema Venture Building, weil das für uns auch ein Thema ist. Sind wir noch ein bisschen kompakter im Vergleich zu eurem Unternehmen aufgestellt. Aber für uns super, super spannend. Einerseits Abwechslung für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Super genial. Macht halt auch mal Spaß, mit einem kleinen Kontext zu arbeiten. Zeigt auch, finde ich, manchmal, dass im kleinen Kontext auch nicht alles besser ist. Also dann merkt man oft auch, dass gewisse Strukturen doch auch hilfreich sind. Nee, aber man lernt halt einfach immer wieder was Neues dazu. Sei es an Technologien, generell Trends in der Branche, die man auch wieder mitnehmen kann in größeren Kontext. Kann man euch dann, sage ich mal, per se anschreiben, anrufen als Art Venture Builder, als Investor oder in welcher Form geht ihr dann mit so Unternehmen an den Markt?
Ich weiß nicht, ob wir also so richtig Venture im Sinne von wir geben Kapital, Venture-Kapital rein und sagen, macht mal, das sind wir wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir sind dann eher zu sagen, okay, ich glaube an die Idee und wir haben die Entwicklungspower, wir haben das Netzwerk, wir beteiligen uns an euch und sorgen dafür, dass wir als, nennen wir Spinne im Netz, unterwegs sind und euch auch auf dem Markt zu so positionieren zu können. Das heißt, wir helfen euch, die Prototypen zu bauen, wir helfen euch mit unserem Industrienetzwerk, die richtigen Kunden zu finden, weil wir haben ja Kontakte nicht nur auf der IT-Seite, ne, auch auf der Business-Seite. Und dass wir so den Startups helfen. Ich glaube, das gibt eine gute Win-Win-Situation.
Definitiv. Ich glaube, es ist noch nicht so oft an der Technologie selbst gescheitert. Ich glaube, es kriegen viele Startups irgendwann sehr gut hin. Aber den Product Market Fit zu finden und dann natürlich auch das Ding zu verkaufen. Das ist irgendwie den Vertrauensvorsprung, den ihr vielleicht dann schon mitbringt. Den ersten großen Kunden an Land zu ziehen, den braucht es halt. Gerade in Deutschland, finde ich, wo ja doch Investoren auf die ersten Umsätze draufschauen und nicht zu sehr Venturing betreiben, sondern doch eher so Growth Cases gerne betreiben wollen.
Genau, das ist definitiv der Fall. Und auch da heißt es wirklich, reingehen. Und ich glaube, was wir als Adorsis haben, was uns auch auszeichnet, warum wir auch ein großes Partnernetzwerk außerhalb von der Startup sehen, also auch mit unseren, ich nenne es nicht Mitbewerber eigentlich, weil ich denke, es gibt keinen richtigen Wettbewerb. Die IT-Branche ist so groß und wir brauchen so viele ITler, dass es eigentlich keinen Wettbewerb gibt. Ne?
Meine
Es sind
Rede.
alles nur Partner. Es sind alles nur Partner. Ne? Das heißt, aber auch wir haben ein etwas größeres Vertriebsteam, wir haben ein Marketing-Team, wir haben ein Sales-Team, ja, Vertriebs-Sales-Team, genau. Viel Overhead-Kapazitäten, wie man sagen würde. Und diese Kapazitäten stellen wir halt auch anderen zur Verfügung. Das heißt, auch da helfen wir dann unseren Partnern, wir helfen den Startups, wir helfen in allen Richtungen, auch wenn man da Unterstützung braucht. Ne? Da helfen wir den Startups auch mit. Also wenn man sagt, okay, wir sind ein Startup, wir haben jetzt noch nicht so das mit Thema, wie ist es mit dem ganzen Legal-Kram, wie ist es mit Vertrag aufsetzen, was ist ein guter NDA, haben wir auch dabei. Und einer unserer Managing Directors ist auch ehemaliger Venture Capitalist. Also der hat ja auch in dem Bereich einiges an Erfahrung gesammelt und den kann man natürlich dann auch immer losschicken, weil der hat dann auch wieder ein großes Netzwerk und das ist auch eine total schwierig zu beantwortende Frage. Wir machen, glaube ich, einfach alles. Wir sind so
Alles,
klein.
was Spaß macht und
Genau.
was sich finanzieren lässt.
Genau, das ist es. Ich glaube, das ist so der Punkt. Wir sind so klein oder wieder auch so groß, dass wir mehrere Möglichkeiten haben, aber dass wir auch so klein und flexibel sind, dass wir auch individuell auf alles eingehen können, was man haben will. Ne? Ich glaube, was wir nicht machen, ist, wie gesagt, reine Finanzierung ohne Kontrolle zu haben, weil dafür sind wir ein Tech-Unternehmen, was einfach,
Okay, Kapitalgeber.
wir sind kein Kapitalgeber. Wir haben einfach die
Ja,
Expertise, die man braucht, um Sachen zu bauen. Und die wollen wir halt einfach auch mitbringen. Und wir hoffen dann auch natürlich mit denen, die wir zusammen investieren, dass wir da auch mit denen zusammen wachsen. Das ist ja ganz klar der Plan. Oder halt auch Mitarbeiter halten oder gewinnen.
Ja, absolut,
Ja.
absolut. Tim, nämlich jetzt nochmal zu dem Thema, was macht ihr im Kern? Wo kommt ihr auch her? Jetzt haben wir Venturing auch viel besprochen. Das Thema Data Information Management, Data Integration, Data Layer Strategie. Was können wir uns darunter vorstellen?
Stimmt, das wollte ich mir auch nochmal anschreiben. Genau, also das ist auch super, wirklich eins unserer Kernthemen. Ne? Wir haben schon gerade mehr angerissen mit Berlin Group und Ähnlichem. Das heißt, das Thema APIs liegt uns sehr am Herzen. Das heißt, wir sind auch viel im Bereich digitale Geschäftsmodelle mit APIs bereitstellen oder Kunden dahingehend beraten, dass sie eine API nicht nur irgendein technisches Werkzeug ist, sondern dass man wirklich Erlösströme damit generieren kann, dass man da neue Produkte, digitale Produkte am Markt platzieren kann und dass eine API auch von Fachbereich geowned und gemanagt werden muss, also Lifecycle Management. Und das ist ein bisschen, wo wir diese API-Strategie-Management machen, wo wir Beratung machen, aber genauso auch damit, es geht das operative API-Management, also das heißt, Tools aufzusetzen, die Kunden dann zu beraten, was ist API Security, wie muss ich mich bestimmten Sachen absichern, was für Absicherungen gibt es, welche passen für meinen Use Case und dann natürlich auch das Bauen, das heißt, unsere Teams sind einfach mit dem Tech-Know-how plus Bank-Know-how, wissen die einfach, wie gut man gute APIs designt, wie man sichere APIs designt, wie man wiederverwendbare APIs designt. Und da helfen wir tatsächlich auch einigen Kunden mit, das zu bauen, aufzusetzen und zu entwickeln. Und ja.
Ich glaube, ja, mit Daten, Monetarisierung gerade, mit
Ja.
Monetarisierung kriegt man jeden erstmal zum Zuhören. Hast du ein Beispiel, vielleicht jetzt nicht gerade aktuelles, aber irgendein Beispiel, woran wir mal plastisch zeigen können, wo ihr schon mal oder wo generell einfach Daten auch ja, verarbeitet und auch gegebenenfalls direkt monetarisiert werden können?
Vielleicht nicht die direkte Monetarisierung, aber ist einfach auch wirklich ein plastisches Beispiel, was wir jetzt auch das eine oder andere Mal schon gemacht haben, ist einfach die engere Integration zwischen Partnern. Das heißt, da gibt es einen Partner, der den Kundenkontakt hat, der eine Vertriebsmaschine hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine Bank, die einfach den Kreditgeber spielt, das Kundenscoring, also das Scoring macht, die Kundenanalyse macht und so weiter, also KYC-Prozesse. Und wie kriegt man das zusammen, ohne dass die anderen 15 Papiere hin und her geschickt werden müssen und der Kunde am liebsten anruft und sagt, pass auf, mein Werkzeug A ist kaputt gegangen, ich brauche in 8 Stunden Werkzeug, also mein neues davon. Ne?
Ja,
Und
aber sprichst du jetzt Lead Generation an? Also Kundenakquise,
wenn,
Vertrieb, Marketing oder was sind das für Schnittstellen?
nee, das sind tatsächlich dann einfach die Schnittstellen, wo wir für die Banken halt dann quasi einfach die Scoring-Schnittstelle bauen, die KYC-Prozesse enablen, das Vertragsmanagement enablen, wo wir einfach sagen, okay, das sorgt dafür, dass der am Ende, der den Endkunden betreut, seinem Kunden sagen, pass auf, du kannst sie anrufen und in 4 Stunden hast du einen neuen Leasingvertrag oder ähnliches oder einen Finanzierungsvertrag von uns und du kannst das Ding vom Hof direkt mitnehmen, los geht's.
Ja, yes, das ist klarer. Also
Genau.
für den Antragsprozess von
Ja.
Identifizierung über Scoring bis hin zur Vertragserstellung
Genau.
digitalisieren, automatisieren und das ist am Ende des Tages erstens Customer Experience und das ist schon mal bares Geld wert und natürlich auch Automatisierung.
Genau, das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, das Thema APIs. Es ist in der Regel, wenn man eine API-Strategie fährt, es ist in der Regel nicht die direkte Monetarisierung von APIs. Das heißt, es gibt ganz wenige APIs, wo man pro API-Aufruf Geld einwirft. Das ist ganz selten der Fall. Gibt ein paar richtig tolle, aber es gibt wenige davon. Die meisten sind eigentlich weicher Natur oder sekundärer Natur, indem man halt einfach Kundenzufriedenheit, Geschwindigkeit, größeres Netzwerk, höhere Integration, alle diese Punkte bespielen kann. Und dadurch hat man einfach höhere Lead-Generation, mehr Contracting-Volumen, mehr keine Ahnung was. Und, oder senkt die Zeiten, Durchlaufzeiten. Und das ist eigentlich das, was dann am Ende den Mehrwert darstellt.
Ja. Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, das bringt es auch mal ein bisschen auf den Punkt, dass eigentlich dadurch Automatisierung und Optimierung stattfindet in Customer Journeys, Zeit, was auch alles Kosten spart.
Genau. Und das Spannende, was ich gerade angesprochen habe, dieses Projekt, was wir da auch gebaut haben, ist halt wirklich, wir haben halt angefangen, die Prozesse, die es im Bankumfeld gab, die nur intern und papierbehaftet waren, komplett auf eine digitale Strecke umzustellen. Also das war für die auch der komplette Schritt, okay, wie transformiere ich meine bestehenden papierhaften Prozesse in eine digitale Welt rein? Und das war wirklich, das war die gesamte Breite. Das war Systeme, Kernsysteme mit neuen APIs anbinden. Welche Felder werden überhaupt gebraucht? Welche Felder darf man nach draußen geben? Wie lässt sich das mit Datenschutz vereinbaren? Und was sind strategische Felder, was sind nicht strategische Felder? Und da haben wir einfach zum Thema Daten, Strategie und Datenmanagement, das ist auch mal der Blick, was gebe ich an Externe, was gebe ich an direkte Partner, was verwende ich intern? Wie macht man diese Abstufungen, wie gehe ich da vor und wie baue ich mir einen digitalen Baukasten, den ich wirklich wiederverwenden kann? Der aber so gebaut ist, dass ich ihn, was gebe ich nach außen, was Partner, was gebe ich nach innen weiter? Und dieses Ziel, ich glaube, das haben viele Unternehmen vor dem Blick und viele Unternehmen wollen einen digitalen Baukasten haben. Aber wie kommt man da hin? Das ist so, glaube ich, das wirklich die Kernstärke der Adorsis zu sagen,
das Slice and Dice. Das baut ihr auf.
Für das eure bauen wir.
Okay.
Slice and Dice.
Spannend.
Ja.
Sehr gut. Dann, würde ich sagen, rappen wir es hier ab, wie man so schön sagt. Abschließende Fragen. Hast du noch einen Tipp für die jungen Leute da draußen oder auch erfahrene Techies?
Ja.
Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
Bleib, wie du bist. Bleib dir treu. Mach das, was du kannst. Mach das, was dir Spaß macht. Und der Weg ist das Ziel. Also alles, was man eh schon kennt. Aber versuch nicht, einen Job zu machen, nur weil er irgendwie besonders attraktiv oder besonders monetär vergütet wird. Mach das, was du machen willst. Und das Leben ist eine Buckelpiste. Es gibt immer Höhen, immer Tiefen. Man muss das Beste draus machen. Und immer positiv bleiben. Das ist, glaube ich, auch eine Einstellung, die ich mir erhalten habe, ist einfach, man muss es positiv sehen, egal was passiert.
Mhm.
Oder man muss es versuchen, positiv zu sehen.
Habe ich. Sehr menschlicher Tipp.
Ja.
Sehr gut. Dann, was magst du heute noch promoten? Gibt es ein Event? Gibt es eine Seite? Gibt es irgendwas, wo man dir oder euch folgen kann?
Ich meine, was ich promoten will, ist natürlich die Adorsis-Webseite. Auf jeden Fall Google Adorsis oder adorsis.com. Mehreren Events wieder da und versuchen, mehr Präsenz zu zeigen im Markt.
Sehr spannend.
Ja.
Ja?
Genau.
Das ist doch schon mal ein guter Punkt.
Mhm.
Dein LinkedIn, bleib nochmal ein.
Fällt ein.
Und dann vielleicht abschließend noch, gibt es eine, zwei Personen, die du empfehlen würdest, vorschlagen würdest für unseren Podcast hier?
Oh ja, sehr gerne. Und zwar zwei Personen. Einmal würde ich gerne, wir sind eine Co-Struktur, das heißt mein Co-CTO, der Sven Winkler, den würde ich gerne einladen.
Okay.
Einfach, weil man einfach mal sehen kann, wir machen quasi die gleiche Rolle, aber wir sind sehr verschiedene Persönlichkeiten und haben auch sehr unterschiedliche Stärken. Und ich glaube, es wäre ein sehr, sehr spannender Interviewpartner, weil er auch von seiner Geschichte bestimmt auch noch ganz andere Aspekte reinbringen kann und vielleicht noch was über unsere Kooperation erzählen kann. Und die zweite Person, die ich empfehlen würde, oder ist der Georgios Gekas, einer meiner Enterprise-Architektur-Kollegen von der Deutschen Leasing, der heute der CTO von Vent.io ist. Und Vent.io ist quasi von der Deutschen Leasing das Spin-off für Venture Capital.
Ah ja.
Könnte also auch von Thematik sehr spannend sein.
Sehr spannend. Klingt genau so. Ich glaube, genau, Venture Capital und Venture Building.
Ja.
Und auch mit euch würde ich ja echt gerne mal das Thema CTO as a Service besprechen. Das, was wir gerade durchs Land treiben. Und ja,
Was bei
vielen
uns
Dank.
auch so ein bisschen auf der Roadmap steht tatsächlich und was wir auch gerne treiben würden, weil wir, glaube ich, einige Kräfte hätten, die dafür echt geeignet wären.
Ja, auch wieder ein Thema, wie ich finde, Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, über den Tellerrand hinauszuschauen, Verantwortung zu übernehmen im, sage ich mal, geschützten Kontext, ne?
Und ich glaube, es kann nichts Besseres geben, angenommen, der CTO as a Service in einem Startup oder welchen Kontext man auch übernimmt, das hebt ab und die Person wechselt von uns in dieses Unternehmen rein. Dann wird er uns immer mit guten Gewinnungen haben und mit uns wahrscheinlich weiter ein Geschäft machen. Also von daher ist es, glaube ich, für alle Beteiligten nur Gutes zu tun.
Absolut. Super, Tim,
Das hat mich
ich danke
gefreut.
dir.
Ich danke dir.
In dem Sinne, schön, dass du da warst. Vielen Dank, weiterhin viel Erfolg und ich
Danke
denke,
für die
wir werden uns
Einladung.
sehen im Markt und auch so, ja, quasi Nachbarn. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Wie man so schön sagt, like, subscribe und share. Wir sind zu finden auf allen typischen Podcast-Plattformen, Apple, Spotify und Co. sowie natürlich auf YouTube und auf unserer LinkedIn-Seite von DVC Digital Venture Consultants.